herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Wir sind wieder hier, Walter. Ja, wir werden unsere Betrachtung der neuen Bildung fortsetzen. Heute werden wir uns den Aspekt Solidarität ansehen. Lasst uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir wieder hier sein können. Wir bitten dich, unser Gespräch zu segnen. Bitte schenke uns durch den Heiligen Geist auch Verständnis und Unterscheidungsvermögen, damit wir begreifen, was richtig oder falsch ist. In Jesu Namen, Amen. Ein kleines Wort wird in diesen Tagen so oft gebraucht. Dieses kleine Wort Solidarität. Ich frage mich, ob dieses kleine Wort Solidarität auch Konformität mit einschließt. Was meinst du? Und wahrscheinlich auch gleich Kompromiss. Ja, aber nur was das Gemeinwohl betrifft, ganz sicher. Wir müssen uns ansehen, wohin diese neue Bildung hinführen wird. Und wir hatten darüber schon in Teil 1 gesprochen. Jetzt wollen wir uns dieses Wort Solidarität ansehen. Für einen ersten Eindruck fangen wir zum Einstieg mit einem Video an. Als ich über die dramatischen weltweiten Veränderungen dieses Jahr nachdachte, besuchte ich Bretton Woods in New Hampshire. Dort unterzeichneten 44 Männer im Jahr 1944 unsere Vertragsartikel. Unsere Gründer sahen sich mit zwei großen Aufgaben konfrontiert, nämlich mit der unmittelbaren Zerstörung umzugehen, die der Krieg verursacht hatte, und auch den Grundstein für eine friedlichere, wohlhabendere Welt nach dem Krieg zu legen. Zum Abschluss der Konferenz bezeichnete John Maynard Keynes die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit als Hoffnung für die Welt. Wenn wir weitermachen können, wird eine Brüderlichkeit der Menschen mehr werden als nur eine Phrase. Während wir uns darauf freuen, Andorra als unser 119. Mitglied zu begrüßen, bezeugt die Arbeit des IMF die Werte, Zusammenarbeit und Solidarität, auf denen eine Schwesternschaft und Bruderschaft der Menschheit gebaut sind. Heute sehen wir einen neuen Bretton Woods-Moment entgegen. Wir wissen, was genau jetzt getan werden muss. Eine dauerhafte Erholung der Wirtschaft ist nur möglich, wenn wir die Pandemie besiegen. Ich bitte Sie dringend, die Produktion und Verteilung effektiver Therapien und Impfstoffe zu unterstützen, um sicherzustellen, dass alle Länder Zugang dazu haben. Wir können mehr als rückwärtsgewandt eine Welt wie vor der Pandemie aufbauen. Wir können eine Welt der Zukunft aufbauen, die resilienter, nachhaltiger und inklusiver ist. Wir müssen diesen neuen Bretton Woods-Moment ergreifen. Dafür halte ich drei Dinge für zwingend erforderlich. Zuerst die richtige Wirtschaftspolitik. Und diese Politik muss für die Menschen sein. Covid-19 hat die Wichtigkeit starker Gesundheitssysteme hervorgehoben. Zunehmende Ungleichheit und schnelle technologische Veränderungen verlangen starke Bildungs- und Ausbildungssysteme, um die Möglichkeiten zu verbessern und die Ungleichheit zu verringern. So wie die Pandemie uns gezeigt hat, dass wir die Gesundheitsvorsorge nicht länger ignorieren können, können wir es uns auch nicht länger leisten, den Klimawandel zu ignorieren. Das ist meine dritte Forderung. Wenn uns schon diese Gesundheitskrise nicht gefällt, wird uns die Klimakrise überhaupt nicht gefallen. Seit Beginn der Pandemie haben wir mehr als 100 Milliarden Dollar ausgegeben. Doch wir haben noch beträchtliche Ressourcen, was unsere Kreditvergabekapazität von 1 Billion betrifft. Die Verdopplung der neuen Anleiheabsprachen und eine neue Runde von bilateralen Kreditvereinbarungen bewahrt unsere dringend gebrauchte finanzielle Schlagkraft. Unsere Gründer taten es, jetzt liegt es an uns. Das ist unser Moment. Nun, mein junger Freund, was sagst du dazu? Nun, sie brachte alle Aspekte herein, über die wir gesprochen haben. Ja, sie erwähnte ein Thema nach dem anderen. Bildung, Solidarität, Anpassung an das System, das sie verwirklichen werden. Für mich war auch die Sache mit den Krediten interessant. Es liegt auf der Hand, dass man gewisse Regeln befolgen muss, wenn man mit ihnen einen Vertrag eingeht. Wie das Sprichwort sagt, wer zahlt, schafft an. Heißt es nicht so? Es ist interessant, dass Gesundheit ein wichtiges Thema ist. Aber es ist nichts im Vergleich zur Klimakrise, die kommen wird. Immer gibt es diese Stufen. Stimmt, worauf steuern wir zu? Worauf bewegen wir uns zu? Was ist der letzte Schritt? Worauf steuern wir zu? Erst haben wir die ansteckende Krankheit, dann das Klima und dann müssen wir die menschliche Solidarität haben. Weißt du, wie ich dieses Bild mit all den Menschen mit Masken gesehen habe? Wir wollen hier nicht über die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der Maske diskutieren. Diese Diskussion tobt weltweit. Aber einem Nebeneffekt kann man sich nicht verschließen, nämlich diese Uniformität. Jeder wird gesichtslos. Wir alle werden Teil dieser einen Gesellschaft, in Solidarität gegen diesen Feind, der sich uns nähert, ob das jetzt ein Virus oder der Klimawandel ist oder was auch immer dieser Feind sein mag. Dabei taucht immer eine Frage auf: Woher kommt der Feind? Und wer kontrolliert und definiert den Feind? Nun, das war unsere Einleitung und sie verwendete das Wort Solidarität. Das war jetzt die Ansicht des IMF, des Internationalen Währungsfonds, nicht wahr? Jetzt sehen wir uns die Vereinigten Nationen an. Folgende Mitwirkende machten dieses Konzert möglich. Dann werden sie alle aufgezählt. Die Pazifische Tourismusorganisation, Travel Foundation, das australische Außen- und Wirtschaftsministerium, das Außen- und Wirtschaftsministerium von Neuseeland, die Südpazifische Universität, Pacific Cooperation Foundation, Vodafone Pacific, Pacific Community, da ging es um die ganz kleinen Inseln im Pazifik. Die müssen natürlich auch in diese Solidarität hineingebracht werden. Die Art und Weise, wie sie diese Solidarität hineinbringen, ist dabei interessant. Spielt Musik dabei eine Rolle? Definitiv. Haben wir in der letzten Folge nicht schon erfahren, dass im Rahmen von Unterhaltung und dem Jesuitentheater die Musik eine große Rolle spielen wird? Auch die Bibel spricht davon. Die Bibel spricht davon, dass alle Arten von Musik daran beteiligt sein werden. Wir spielen hoffentlich nur sehr kurze Videoclips von ihrer Musik. Ja, nur einen kurzen Eindruck. Diese Konzerte dauern 2,5, 3, manchmal 5 Stunden. Ja, ich hoffe, du hast sie auf etwa 10 Sekunden zusammengeschnitten. Sonst müssten sich mein Trommelfell und mein Zartgefühl entrüsten. Ja, nur damit man ein Gefühl dafür bekommt, was da abläuft. Okay, es ist schon interessant, dass immer namhafte Persönlichkeiten dabei beteiligt sind. So hochrangige Leute wie Prinz Charles und dergleichen. Da gibt es ja dieses interessante Buch über Prinz Charles, das ich einmal erwähnt habe. The Sustainable Prince, der nachhaltige Prinz. Er ist schon lange ein Frontmann für die Umwelt, Nachhaltigkeit und Solidarität. Wenn man sich das alles ansieht, bei solchen Feierlichkeiten sprechen immer verschiedene Führungspersönlichkeiten. Das haben wir weggelassen. Du hast nur einen kleinen Zusammenschnitt davon gemacht. Aber den wollen wir uns jetzt ansehen. Das zeigt uns, worauf wir zusteuern.
Your Excellencies, ladies and gentlemen.
Eure Exzellenzen, meine Damen und Herren, es bewegt mich sehr, dass ich gebeten wurde, jetzt zu Ihnen zu sprechen, bei diesem ganz besonderen Konzert. Ich möchte auch den Vereinten Nationen meine Anerkennung zollen, dass sie uns alle auf diese Weise zusammenbringen. Ich weiß nur zu gut, dass diese schreckliche Pandemie zu einer Zeit kommt, in der die Region im Pazifik sich schon mit den zunehmenden und erschreckenden Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sieht. Kaboom! Come on! Just a well-intent Do it, do it, do it, do it, boy! Nun, wir haben die bekannte Rhetorik wieder gehört, beginnend mit Covid. Wir werden Masken tragen, wir werden eine neue Weltordnung bekommen und wir werden wieder aufstehen. Bei diesem Refrain über das Aufstehen, das sich erheben, musste ich an etwas denken. Und zwar an dieses riesige Wandbild in der großen Halle der UNO, das den Phönix zeigt, der sich aus der Asche erhebt. In okkulten Kreisen weiß man natürlich, dass der Phönix Luzifer ist, der sich aus der Asche erhebt und sein Reich aufrichtet, seine eine Weltregierung. Das war durch die Weltgeschichte hindurch der Traum der Anhänger Luzifers. Letztes Mal haben wir die Gnostiker und Medizis gestreift. Und dieser Traum einer uniformen Welt wurde vom Protestantismus buchstäblich zerschlagen. So musste der Protestantismus zerstört werden. 500 Jahre. Und 2017 feierte die katholische Kirche das erste Mal zusammen mit den Protestanten. Aber nicht wegen der Reformation, sondern wegen ihrer Vernichtung. Sie existiert nämlich nicht mehr. Denn die Solidarität kam herein. Genau, jetzt ist es Zeit für die neue Welt, die aus der Asche emporsteigt. Der Phönix wird sich erheben. Dieses Wort Solidarität, wobei jeder wieder eines Sinnes ist, nur eine Denkweise existiert und der Schnee schwarz wird. Papst Franziskus zur Solidarität. Wir müssen immer in der Gegenwart des Herrn wandeln, im Licht des Herrn und immer versuchen, unser Leben untadelig zu führen. Solidarität als moralische Tugend und gesellschaftliche Haltung, geboren aus einer persönlichen Bekehrung, ruft die für Bildung und Formation Verantwortlichen nach Hingabe und Engagement auf. Was ist denn das für eine Sprache? Nun, den jesuitischen Teil mit Bildung verstehe ich schon, aber was hat es mit der Formation auf sich? Aha! Nun, Formation nach einem bestimmten Bild geformt werden. Das war das Herzstück jesuitischer Lehre. Der Lehre des Ignatius, um einen Menschen zu formen, damit er konform wird. Das heißt, dass sie dir einen Lehrer geben, den sie Coach nennen. Dieser Coach muss dir dann seine Tugenden und sein Denken einflößen und anerziehen. In diesen Gruppen, den Think Tanks, wirst du nicht widersprechen, sondern alles akzeptieren, was von diesem sogenannten Coach kommt, also spirituelle Formation. Also ein geistlicher Direktor, genau, mit einem geistlichen Direktor. Das ist rein jesuitische Lehre. Sie wollen dich zu einer hirnlosen, konformen Kreatur machen. Das passiert auch in christlicher Erziehung, auch in Kirchen. Ich werde Links anfügen zu deinen Vorträgen über die Jesuiten und die Gegenreformation. Genau das. Das wären für die Zuschauer interessante Links, die sie sich ansehen können. Ja, sie wollen das Denken und den Einzelnen formen. Und wie wir sagten, bedeutet das konform werden. Hier sind einige von Papst Franziskus' Aussagen zu Solidarität. Wir werden uns nicht alle 15 ansehen. Solidarität ist, sich dem Nachbarn zu nähern. Solidarität bringt das Bewusstsein mit sich, Teil eines einzelnen Körpers zu sein, während sie auch die Fähigkeit, jedes Mitglied einschließt, mit anderen und dem Ganzen mitfühlen zu können. Wenn einer leidet, leiden alle. Solidarität ist nicht nur ein Ideal. Sie drückt sich in konkreten Handlungen und Schritten aus, die uns unseren Nachbarn näher bringen, egal in welcher Situation sie sich befinden. Das ist aus der Ansprache des Papstes zu den Staatsoberhäuptern von 2017. Noch ein Zitat. Solidarität ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist eine Verpflichtung für das Gemeinwohl. Das schleicht sich immer irgendwo ein. Das heißt doch, wenn das Gemeinwohl etwas verlangt, was gegen dein Gewissen geht, dann verlangt es die Solidarität einfach. Denn Solidarität ist viel mehr als ein Gefühl vagen Mitgefühls oder oberflächlicher Bestürzung beim Unglück so vieler Menschen nah und fern. Solidarität ist eine starke und andauernde Entschlossenheit, sich dem Gemeinwohl zu verpflichten. Das ist spirituelle Formation. Du wirst dich dem Denken des Höhergestellten unterwerfen. Ja, wie sie schon sagten, sie wollen dich umerziehen. Du siehst etwas als weiß und sie sagen, es ist schwarz. Dann solltest du besser sagen, dass es schwarz ist. Eine starke und andauernde Entschlossenheit, sich dem Gemeinwohl zu verpflichten, das heißt dem Wohl aller und jedes einzelnen Individuums, denn wir sind in Wirklichkeit alle für alle verantwortlich, denn Mitgefühl entströmt der Brüderlichkeit. Deshalb hat er auch seine neue Enzyklika, die, wie wir schon gesehen haben, gegen Gottes Gesetz ist. Und er hält damit nicht hinter dem Berg, dass Erlösung kollektiv ist und keine individuelle Angelegenheit. Aber die Bibel macht es sehr deutlich, dass man vor Gott als Einzelperson stehen und Rechenschaft abgeben wird. Hier haben wir die Vatican News. Papst Franziskus sagt, keiner wird allein gerettet. Papst Franziskus lädt Oberhäupter anderer Glaubensrichtungen ein, mit der sanften Stärke des Glaubens zusammenzuarbeiten, um alle Konflikte zu beenden. Sein Appell ist Teil seiner Aufführungen beim internationalen Friedenstreffen, das in Rom stattfand, und von der Gemeinschaft Sankt Egidio unter dem Motto »Keiner wird allein gerettet, Frieden und Geschwisterlichkeit« organisiert wurde. Stimmt das denn? Nein. Nein, gar nicht. Man wird nur als Einzelperson gerettet. Jeder hat die Fähigkeit erhalten, selbst zu entscheiden. Ganz genau. Genau das wollte ich auch sagen. Freier Wille, freie Entscheidung. Ich habe das schon so oft wiederholt. Die Freiheit, selbst zu entscheiden, ist Gott selbst so wichtig, dass er bereit war, dafür zu sterben. Und wenn es Gott so wichtig ist, dass er bereit war, dafür zu sterben, wer darf es dann wagen zu sagen, dass man sich ihrem Denken anschließen muss? Und zwar im Namen des Gemeinwohls und aus Solidarität? Denn wenn es gegen Gottes Gesetz ist, dann ist es gegen Gottes Willen und das hat Konsequenzen. Da haben wirklich einige faszinierende Treffen stattgefunden. Hier haben wir Papst Franziskus am 20. Oktober 2020 beim internationalen Friedensgebetstreffen auf dem Platz des Kapitolinischen Hügels in Rom. Dort geschahen ein paar sehr interessante Dinge. Was kannst du uns darüber berichten? Nun, dort kamen verschiedene Religionen zusammen und einige von ihnen beteten sogar an ihren eigenen Orten. Aber sie alle hatten die Solidarität, am gleichen Tag zusammenzukommen. Nun sehen wir uns an, was sich dort ereignete. Dieses Treffen, sagte er, beinhaltet eine prophetische Saat, die durch Gottes Gnade schrittweise durch unvorhergesehene Begegnungen, friedenstiftende Taten und neue Initiativen der Brüderlichkeit heranreifte. Er bemerkte, dass seit jenem Treffen viele schmerzvolle Ereignisse stattgefunden haben, manche sogar im Namen der Religion, aber dass wir auch anerkennen, dass seit damals beim interreligiösen Dialog erfolgreiche Schritte unternommen wurden. Das ist ein Zeichen der Hoffnung, das uns ermutigt, weiterhin als Brüder und Schwestern zusammenzuarbeiten, sagte er, und erinnerte an das Dokument zur Geschwisterlichkeit aller Menschen für den Weltfrieden und das Zusammenleben, das er 2019 in Abu Dhabi mit dem Großimam Ahmad Mohammed Al-Tayeb unterzeichnet hatte. Papst Franziskus bezog sich auf seine erst jüngst veröffentlichte Enzyklika Fratelli Tutti, in welcher er wiederholt, dass das Gebot zum Frieden in den Tiefen der religiösen Traditionen eingraviert ist. Hier wollen wir noch einmal deutlich machen, dass wir an Gewissensfreiheit glauben und dass jeder das Recht hat, so zu glauben, wie es ihm sein Gewissen vorschreibt. Aber dass niemand das Recht hat, Solidarität in religiösen Angelegenheiten aufzuzwingen, wenn es gegen das Gewissen des Einzelnen ist. Nicht einmal für das Gemeinwohl. Ganz genau. Matthäus 10,34 sagt sehr deutlich: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das heißt, dass gerade die Abweichung, die wir in der Welt haben, zum Nachdenken anregt. Und das Nachdenken führt zu einer Suche nach der Wahrheit. Und die Bibel macht es sehr deutlich: Wenn man von ganzem Herzen nach der Wahrheit sucht, wird man sie finden. Also ist Abweichung nicht notwendigerweise eine schlechte Sache. Aber wir müssen das natürlich definieren. So wie Martin Luther sagte: Lasst die Geister aufeinander prallen, aber die Faust haltet stille. Am 17. Oktober, Papst Franziskus wird an einem internationalen Gebetstreffen für den Frieden teilnehmen. Schauen wir, was sie dazu sagen. Am Dienstag, den 20. Oktober 2020, wird Papst Franziskus an einer internationalen Gebetsinitiative für den Frieden teilnehmen, die den Titel trägt: Keiner wird allein gerettet, Frieden und Geschwisterlichkeit. Die Gemeinschaft von St. Egidio, die sich darauf vorbereitet, das 34. Treffen auszurichten, sagte, dass sie inspiriert von der historischen interreligiösen Begegnung 1986, damals auf Wunsch des heiligen Johannes Paul II., das jetzige internationale Gebetstreffen für den Frieden im Geist von Assisi und der Enzyklika Fratelli Tutti von Papst Franziskus vorangetrieben habe. So werden die religiösen Führer am Dienstagnachmittag an verschiedenen Städten in der Stadt verteilt, getrennt beten. Papst Franziskus, der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I. und andere orthodoxe und protestantische Vertreter in der Basilika Santa Maria de Aracoeli, Juden in der Synagoge von Rom, Muslime, Buddhisten und die Vertreter anderer östlicher Religionen in den Museen des Kapitols. Die interreligiöse Zeremonie im Kapitolinum sieht die Teilnahme vieler internationaler Namen vor, wie Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, und Sergio Mattarella, des Präsidenten von Italien. Eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Pandemie und aller Kriege werden den Event abschließen. Es ist nichts falsch daran, wenn Menschen beten. Und sie beten an verschiedenen Orten, und es ist auch nichts verkehrt daran, wenn Menschen an verschiedenen Orten beten. Aber wohin führt das? Es führt zu einer Uniformität des Denkens, was das Gemeinwohl angeht. Irgendwie wird es einen Kompromiss geben. Es muss einen Kompromiss geben. Aber wir dürfen nicht von der Lehre sprechen, sondern nur vom Gemeinwohl. Hier haben wir ein Zitat aus Testimonies for the Church, Band 2, Seite 123. Licht, wunderbares Licht scheint auf Gottes Volk, aber es wird sie nicht retten, außer sie willigen ein, gerettet zu werden, außer sie leben völlig danach und geben es an die in der Dunkelheit weiter. Das ist der Auftrag der Kirche. Wenn man aber ein derartiges Treffen der Solidarität hat, dann muss dieses Element unterdrückt werden. Stimmt, das geht nicht. Das kann nicht existieren. Gott ruft sein Volk zum Handeln auf. Es bedarf der Tat des Einzelnen, nämlich des Bekennens und Loslassens der Sünde und einer Rückkehr zum Herrn. Keiner kann dieses Werk für einen anderen vollbringen. Was steckt in dieser Aussage im Vergleich zu den anderen, dass man nicht allein errettet werden kann? Sehr eindeutig das Gegenteil davon. Ja, es ist das genaue Gegenteil davon. Wir haben also zwei Geisteshaltungen, die aufeinander prallen. Die Tatsache, dass beide Geisteshaltungen viele Unterorganisationen haben, ist dabei irrelevant. Es gibt nur diese zwei Geisteshaltungen und sie befinden sich auf einem Kollisionskurs. Ja, und es muss ein Kompromiss geschlossen werden, damit beide miteinander gehen können. Völlig richtig. Aber es ist immer das individuelle Handeln und man hat einen Auftrag. Dieser Auftrag ist, dass man den Vorschriften des Evangeliums folgen muss und nicht den Vorschriften des Gemeinwohls, wenn sie voneinander abweichen. Mein junger Bruder, hier ist ein sehr interessantes kleines Video vom Weltwirtschaftsforum. Das ist also eine anerkannte Quelle. Keine Verschwörungstheorie, sondern einfach eine Tatsache. Sie haben 8 Vorhersagen über die Welt im Jahr 2030. Ich hoffe inständig, dass dieses Datum falsch ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, es unter den gegenwärtigen Umständen auf diesem Planeten noch so lange auszuhalten. Hoffentlich erfüllt sich die Verheißung des Herrn, dass die Zeit um der Auserwählten willen verkürzt wird. Doch Solidarität ist ja unser heutiges Thema. Und so werden wir uns ansehen, was Sie uns Interessantes anzukündigen haben. 8 Vorhersagen für die Welt in 2030. Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Du wirst dir alles mieten, was du brauchst, und es wird dir per Drohne geliefert werden. Die USA wird nicht mehr die führende globale Supermacht sein. Eine Handvoll Staaten wird dominieren. Du wirst nicht sterben müssen, weil du auf ein Spenderorgan wartest. Wir werden keine Organe mehr transplantieren, stattdessen werden wir neue drucken. Du wirst viel weniger Fleisch essen. Es wird eine gelegentliche Leckerei und kein Grundnahrungsmittel sein zum Wohl der Umwelt und deiner Gesundheit. 1 Milliarde Menschen wird durch den Klimawandel ihre Heimat verlieren. Wir werden eine bessere Willkommens- und Integrationskultur für Flüchtlinge vorweisen müssen. Umweltverschmutzer werden für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen. Es wird einen globalen Preis auf Kohlenstoff geben, das wird dabei helfen, dass fossile Brennstoffe Geschichte werden. Du könntest dich vorbereiten, auf den Mars zu gehen. Die Wissenschaft wird herausgefunden haben, wie sie dich im Weltall gesund hält. Wird es der Beginn einer Reise, um fremdes Leben zu entdecken? Westliche Werte werden bis zum Äußersten auf den Prüfstand gestellt werden. Gewaltenteilung, die unsere Demokratien sichert, darf nicht vergessen werden. Nun, was fällt dir dazu ein? Tja, das erste war schon sehr interessant. Dir wird nichts gehören. Ja, und du wirst glücklich sein. Du wirst glücklich sein, weil dir nichts gehört. Klingt das nicht sehr nach Fratelli Tutti? Oh ja, das ist Fratelli Tutti. Sie sagen also voraus, dass die katholische Soziallehre Realität werden wird. Was sagt denn das 10. Gebot? Du sollst was nicht begehren, was deinem Nachbarn gehört. Sein Hab und Gut. Oder seine Frau oder irgendwas. Setzt das nicht voraus, dass dem Nachbarn etwas gehört? Doch. Wie sollte man also etwas begehren, was weder ihm noch mir selbst gehört, wenn niemandem etwas gehört? Ganz genau. Dann kann man nicht begehren. Begehrlichkeit war ein großes Problem bei der Rebellion im Himmel. Denn dort gab es einen erleuchteten Gentleman, der Gottes Thron begehrte, nicht wahr? Ja. Der dem Allerhöchsten gleich sein wollte. Es begann mit Begehren. Veränderte Rom das 10. Gebot? Ja, sie teilten es in 2. Beansprucht Rom nicht, dass ihnen allein alles gehört? Also darüber müssen wir noch genauer sprechen. Das ist sehr spannend, weil ja auch Gott in Anspruch nimmt, dass ihm alles gehört. Ist er nicht der Eigentümer des Viehs auf 1000 Bergen? Also gehört Gott alles. Sagt die Bibel nicht, dass Gott uns auch die Fähigkeit gibt, Reichtum zu erwerben? Das bedeutet, dass Gott den Anspruch erhebt, dass alles ihm gehört und er es den Menschen ermöglicht, Dinge zu erwerben und zu besitzen, oder nicht? Der andere behauptet auch, dass ihm das Vieh auf 1000 Bergen gehört, denn sonst hätte er nicht so anmaßend sein können, um Christus alle Reiche zu zeigen und ihm zu sagen, werfe dich vor mir nieder und ich werde sie dir geben. Richtig. Also konnte nur jemand anmaßender dem Gott des Universums so etwas vorschlagen, jemand, der meint, dass auch alles ihm gehört, nicht wahr? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Dann haben wir natürlich auch die Geschichte von Nabots Weinberg. Darüber hatten wir schon gesprochen, das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Dir wird also nichts gehören. Man wird sich alles mieten müssen. Von wem wird man es sich denn mieten müssen? Irgendwem wird es gehören müssen, sonst müsste man es ja auch nicht mieten. Es wird ein Eigentümer geben, aber das bedeutet, dass du sozusagen enterbt wirst und jemand anderes es bekommen hat. Wahrscheinlich werden es die Großkonzerne sein, die alles bekommen und dich anstellen werden. Du wirst staatliche Unterstützung bekommen. Bewegen wir uns schon darauf zu? Definitiv. Und sie sagen, jeder muss ein Grundeinkommen bekommen. Und alle müssen gleich sein. Du wirst entmachtet werden und dafür von dieser Einnahmequelle völlig abhängig werden. Meinst du, dass an diese Einnahmequelle gewisse Bedingungen geknüpft sein könnten? Gehorsam zum Beispiel? Ganz bestimmt. Darüber hatten wir schon gesprochen. Das gibt es doch schon. Du bist an die Regeln der Bank gebunden, von der du dir Geld leihst. Sehr richtig. Noch etwas. Haben die Chinesen nicht schon ein System eingeführt, in dem sie die Gesellschaft mit einem Punktesystem kontrollieren? Ja. Wenn man sich nicht absolut an ihre Wünsche anpasst, dann muss man die Folgen tragen. Genau, auch Covid-19 übernimmt diesen Part. Diese Apps, die dich kontrollieren und bestimmen. Sehr richtig. Wenn man also so ein System hat, in dem du nichts hast, dir nichts gehört, dann bedeutet das, dass es jemanden anderen gehört, weil du es ja mietest und dein Grundeinkommen beziehst. Und du wirst dich an alle Regeln und Vorschriften halten und auch alle Firmen werden sich daran halten, weil sie auch hart besteuert werden. Da wird es diese Kohlenstoffsteuer geben. Haben wir schon so eine Steuer? Ja, unser Land hat sie. Ja, alle. Wenn man früher irgendwo hinflog, musste man da nicht eine CO2-Steuer mit dem Ticket zahlen? Wohin fließt denn diese Steuer? Irgendwohin in die Cloud? Es geht an die Vereinten Nationen. Es finanziert die Vereinten Nationen, nicht wahr? Wir werden also dieses System der Geschwisterlichkeit haben, in dem jeder genau in seinen Schlitz passen darf. Und genau das hatten wir auch im Mittelalter. Darüber haben wir schon in einer vorigen Folge gesprochen. Diese Welt der Konformität wird als sehr glückliche Welt dargestellt. Denn, weißt du was, wenn dir nichts gehört, dann musst du dir darüber auch nicht in schlaflosen Nächten den Kopf zerbrechen. Vielleicht ist auch jeder glücklich, weil er sich anpasst. Ja, doch da stellt sich noch eine andere Frage. Hat man auch Verantwortungsgefühl, wenn einem nichts gehört? Nein. Blättern wir doch zurück in die Zeit des Kommunismus, wo die Menschen in diese riesigen Wohnblocks hineingeschoben wurden. Waren die tiptop gepflegt und schön anzusehen? Oder fielen die nicht irgendwann schon fast auseinander? Wirkte es nicht sehr verkommen und armselig? Doch. Alle waren gleich arm. Genau. War das Glück? Regt das beispielsweise Eigeninitiative an? Nein. Diese neue Bildung scheint zwar neu, aber ist nicht wirklich neu. Sie wurde schon weltweit an vielen, vielen Orten praktiziert. Hier ist ein TED-Talk der Innovationskonferenz. Könntest du darüber etwas erzählen? Ja, die Innovationskonferenz veranstaltete auch ein Konzert, wie das der Vereinten Nationen, was wir vorhin sahen. Das Konzert der UNO war für die Einheit. Bei diesem Konzert des TED-Talks, das der Countdown hieß, gab es auch Ansprachen. Hier ging es um den Klimawandel. Und wohin soll uns das führen? Das werden wir doch herausfinden. Wir bauen jetzt also auf. Wir wollen die Solidarität. Zuerst beginnen wir mit der Solidarität, indem wir alle gleich machen. Keinem gehört irgendetwas. Und man mietet alles. Und du passt dich an alles an, was die Gesellschaft für dich beschlossen hat. Ach übrigens, wenn dir sowieso nichts gehört und du alles mieten wirst, wirst du Teil des Entscheidungsprozesses sein? Nein, jemand wird für dich entscheiden. Wir wissen schon, wer diejenigen sind, die für dich entscheiden werden, nicht wahr? Es hieß ja auch, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr die globale Supermacht sein werden. Nein, warum nicht? Die sind doch mit der jüdisch-christlichen Kultur durchtränkt. Und Solidarität bedeutet, dass die nicht mehr das Heft in der Hand halten darf. Genau genommen ist das ein Krieg gegen die Bibel. und gegen den Gott der Bibel. Er muss sich auch in seinen Schlitz einfügen. Sie werden ihn nicht ganz eliminieren, sondern ihm seinen Schlitz, seine Nische unter vielen einräumen. Meine Bibel sagt mir, dass den Menschen kein anderer Name gegeben ist, durch den wir sollen selig werden, außer Jesus Christus. Aber schauen wir uns das an. Sie haben wieder namhafte Persönlichkeiten. Der heutige Tag markiert den Beginn des Countdowns auf Null, was die Emissionen betrifft, die für die Erwärmung unseres Planeten verantwortlich sind. Es ist mir eine Ehre, Prinz William zu seinem ersten TED-Talk begrüßen zu dürfen. Während unsere Generation nur ein kurzes Aufleuchten in der Lebenszeit dieser imposanten Eichen bedeutet, haben wir die Macht und das Potenzial sicherzustellen, dass sie und das ganze Leben auf der Erde für weitere 1000 Jahre und darüber hinaus gedeihen. Aber nur, wenn wir die größten Talente unserer Generation von der Leine lassen, um unseren Planeten wiederherzustellen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen Erfolg haben. Danke. Okay, alle zusammen. Ich hoffe doch, dass ihr alle auch die Liste auf der Countdown-Webseite findet. Nutzt eure Stimme und überlegt euch, welche Schritte heute die richtigen für euch sind. Da wäre noch eine Frage, die wir noch nicht besprochen haben. Wo überschneiden sich Glaube und Klima? Einer kann diese Frage sicher besser beantworten als irgendjemand sonst. Er machte den Krisendoppelpack Klima und Ungleichheit seit seiner Wahl zum Haupt der römisch-katholischen Kirche im Jahr 2013 zur zentralen Säule seines Handelns. Und seine Stimme spricht gleichermaßen zu Gläubigen wie Nichtgläubigen. Er wird aus seinem privaten Studierzimmer in der Vatikanstadt zugeschaltet. Es ist mir eine Ehre und Vorrecht, seine Heiligkeit Papst Franziskus anzukündigen. Ich möchte alle Gläubigen einladen, ob sie nun Christen sind oder nicht, und auch alle Menschen guten Willens, sich mit auf diese Reise zu begeben. Ob sie jetzt Glauben haben oder keinen Glauben haben, aus eigenem Antrieb, aus ihrem eigenen guten Willen heraus. Heute möchte ich 3 Kursrichtungen propagieren, die wir einschlagen sollten. Wie ich schon in Laudato Si schrieb, wäre mein erster Vorschlag, auf allen Ebenen eine Bildung zu fördern, die auf die Sorge für unser gemeinsames Zuhause gerichtet ist, indem sie das Verständnis fördert, dass Umweltprobleme mit Bedürfnissen der Menschen verknüpft sind. Eine Bildung, die sich auf wissenschaftliche Daten und eine ethische Herangehensweise stützt. Mich ermutigt die Tatsache, dass viele junge Leute schon ein neues ökologisches und soziales Bewusstsein zeigen und viele von ihnen engagiert für den Umweltschutz und Gerechtigkeit kämpfen. Zum Zweiten müssen wir den Fokus auf das Wasser und die Ernährung legen. Der 3. Vorschlag betrifft die Energiewende. Ein Weg, diese Chance zu fördern, besteht darin, Unternehmen zur wichtigen Notwendigkeit zu führen, sich zum umfassenden Schutz unseres gemeinsamen Zuhauses zu verpflichten. Indem sie solche Unternehmen von Investitionen ausschließen, die nicht die Parameter integraler Ökologie beachten, aber jene belohnen, die diese konkret in der Übergangsphase umsetzen, um Parameter wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und die Förderung des Gemeinwohls ins Zentrum ihres Handelns zu stellen. Wir können es nicht weiter wie eine Orange auspressen. Und wir können sagen, dass diese Sorge für die Erde ein Menschenrecht ist. Ich lade Sie deshalb alle ein, an dieser Reise teilzunehmen, die ich in Laudato Si und auch in meiner neuen Enzyklika Fratelli Tutti vorgeschlagen habe. Così l'ho proposto nella Laudato Si e anche nella nuova enciclica Fratelli Tutti. Da steckte doch einiges drinnen. Und er hat all die Berühmtheiten und wichtigen Leute mit dabei, die ihn umrahmen. Es ist schon interessant, dass die Firmen, die nicht konform gehen, verschwinden müssen. Sie werden bestraft werden und die konform gehen, werden belohnt werden. Und die jungen Leute müssen an Bord geholt werden. Sagtest du nicht, dass es dabei auch eine Menge Musik gab? Ja, es gab viel Musik, ich habe das herausgeschnitten, aber das Konzert ging so etwa 5 Stunden. Aber die Geschichte bleibt grundsätzlich die gleiche, oder? Ja, die gleiche. Wir gehen in Richtung Gemeinwohl. Jeder muss mitmachen. Ja, jeder zeigt Solidarität. Ja, die Solidarität. Ich frage mich, ob er mit den jungen Leuten Bezug auf Greta Thunberg nimmt. Wir haben schon vorher Bilder von ihr gezeigt, worauf sie ein Auge verdeckt. Aber es gibt wieder ein paar neue. Ja, beim rechten Bild ist interessant, dass sie eine digitale Währungsmünze hochhält. Mir kommt es so vor, als ob diese Art von Porträtaufnahmen eine unterschwellige Botschaft tragen. Leute werden sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber man sieht es doch deutlich, oder? Wir haben schon über ihre Verbindungen und die Verbindung ihrer Eltern mit dem Club of Rome und dergleichen gesprochen. Wir steuern in eine bestimmte Richtung und wir wissen, was die Prophetie sagt. Wir dürfen nie vergessen, was die Prophetie sagt. Sonst wird es nur zu einem Hintergrundgeräusch. Wir müssen den ganzen Flitter durchschauen, den Glamour, die Lügen, ja durch den ganzen Prozess, um zu sehen, worauf wir zusteuern. Eines davon ist Common Pass, ein gemeinsamer Pass. Das kommt wieder vom Weltwirtschaftsforum. Die Herausforderung. Während Länder in der ganzen Welt daran arbeiten, die Covid-19-Pandemie zu überwinden und ihre Wirtschaft und den Tourismus wieder starten, sehen sie sich alle mit der Herausforderung konfrontiert, wie sie ihre Grenzen wieder öffnen und Reisen in andere Länder wieder zulassen und gleichzeitig die Gesundheit ihrer Bevölkerung schützen können. Der gegenwärtige Flickenteppich unterschiedlicher Strategien und sich ständig ändernder Vorschriften beim Grenzübertritt und der Gesundheitskontrolle hat Reisen ins Ausland unglaublich schwierig gemacht. Es lässt Fluglinien und Grenzbehörden mit ihrer Unsicherheit über die Gültigkeit von Testergebnissen allein und auch die Passagiere in Ungewissheit, was von ihnen verlangt wird. Das ist doch ein sehr interessanter Gesichtspunkt. Ist es nicht interessant, dass die Tests so unbeständig sind, einige ihnen trauen und andere ihnen wieder nicht trauen? Wenn also die Tests so problematisch sind, was könnte dann die Lage retten? Vielleicht eine Impfung? Die Lösung. Common Pass hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Standardmodell zu entwickeln und herauszubringen, um Menschen zu ermöglichen, ihren Covid-19-Status sicher zu dokumentieren und vorweisen zu können, entweder als Testergebnis oder einen späteren Impfstatus, um internationale Reisen und Grenzübertritte zu erleichtern und gleichzeitig die Informationen über ihre Gesundheit privat zu halten. Nun, mein junger Bruder, glaubst du, dass es bei Covid-19 bleibt oder ob sich da am Horizont nicht noch mehr abzeichnet? Ich bin sicher, dass da noch etwas anderes kommen wird. Wie wäre es mit einer Regelkonformität? Mit Umweltbedingungen? Könnte das gehen? Ich bin sicher, das wird kommen. Weißt du, du sagtest gerade, wenn man auf das Ende sieht, worauf wir prophetisch zusteuern könnten, wenn man also diesen Background hat, dann muss einem doch diese Lösung, die sie hier anbieten, irgendwie verdächtig vorkommen. Allerdings, das ist so vage, es ändert sich immer. Was wird dann die sichere Grundlage sein, aufgrund derer man einen Pass erhält? Wie der IWF schon sagte, wenn uns diese Covid-Krise nicht gefallen hat, wird uns die Klimakrise überhaupt nicht gefallen. Ganz genau, also weiter. Wohl wissend, dass Länder souveräne Entscheidungen zur Einreise und zu ihren Vorschriften der Gesundheitskontrolle treffen, was auch die Vorlage eines Testergebnisses einschließt oder welchen Test sie vorschreiben, dient Common Pass als neutrale Plattform, die die notwendige Fähigkeit zur Zusammenarbeit schafft, damit unterschiedliche Reiseblasen miteinander verbunden werden und damit Länder durch die Nutzung globaler Standards den Angaben anderer Länder vertrauen können. Das lässt mich wieder an das chinesische Modell denken. Dort gibt es so viele Kriterien, die man erfüllen muss, sprich konform sein, um einen Reisepass zu erhalten. Dabei geht es nicht um Covid-19, sondern wie oft man eine Ampel missachtet. Da geht es darum, wie oft man dieses oder jenes tut. Alles, was dem Staat missfällt, nicht wahr? Könnten am Ende deine religiösen Überzeugungen oder etwas derartiges eine Rolle spielen? Mit Sicherheit ist das nur ein logischer Schritt im Prozess. Denn es bleibt ja nicht bei Covid-19. Sie sprechen schon von Covid-23. Nun, das Weltwirtschaftsforum ist bei alledem sehr aktiv. Und wir haben uns schon Reden angesehen, die sich anhören wie Reden von Geheimgesellschaften. Doch hier haben wir eine ihrer Veröffentlichungen. Diese neue Initiative könnte Menschen sicher um die Welt reisen lassen, während ihre Gesundheitsdaten privat bleiben. Sehen wir uns also an, was sie planen. Common Pass ist ein Rahmenplan, um Gesundheitsdaten und Covid-19-Tests mit Reisen zu verbinden. Common Pass ist eine Plattform, die Menschen sicher und geschützt ihre Gesundheitsinformationen sammeln lässt. Ob es jetzt ein negatives Covid-Testergebnis oder später der Nachweis einer Covid-Impfung ist, sie lässt ihnen diese Information verwalten, selbst kontrollieren und diese Information im Bedarfsfall einsehen lassen, um zu zeigen, dass sie einen negativen Test hatten oder sie geimpft wurden, damit sie ein Flugzeug betreten oder in ein anderes Land reisen können. Den Ländern ermöglicht es zuverlässiges Wissen, dass die Person, die in ihr Land reisen möchte, sicher hereingelassen werden kann, ohne andere Menschen im Land dem Risiko von Covid auszusetzen. Die Plattform wird Sie über die geltenden Bestimmungen an Ihrem Reiseziel informieren, ermöglicht Ihnen, Ihre Testergebnisse aus dem Labor hochzuladen und gibt Ihnen eine Bestätigung vor dem Boarding. Und bei der Ankunft. Die ganze Zeit werden Ihre Daten sicher verwahrt. Der Schutz der Privatsphäre ist ein entscheidender Bestandteil unserer Initiative. Common Pass erklärt, dass die Daten nur mit der expliziten angekündigten Zustimmung des Nutzers geteilt werden und nur an der Quelle, also im Labor und auf dem Handy des Nutzers, gespeichert werden. Versetzt man sich nur einmal in Reisende hinein, die Menschen wollen reisen, aber sie wollen und müssen doch nicht jeder Fluglinie, die sie nutzen wollen, oder jedem Land, das sie besuchen wollen, oder jedem Flughafen, in dem sie einen Zwischenstopp einlegen, ihre sensiblen Gesundheitsdaten aushändigen. Ich denke, dass da eine Balance erreicht werden muss. Einmal zu sagen, hey, wie stellen wir es an, dass wir beispielsweise einem Land oder einer Fluggesellschaft die Gewissheit geben, die sie brauchen, dass dieser Reisende für den Flug oder ihr Land keine Gefahr darstellt, ohne dass diese Person gleich sensible Informationen über ihre Gesundheit preisgeben muss. Gegenwärtig wird Common Pass in Ostafrika getestet. Nun, mein Bruder, diese sensible Gesundheitsinformation befindet sich auf dem Reisedokument und besagt, dass man eine Reisefreigabe erhalten hat, und das ist alles, was derjenige am Grenzübergang wissen muss. Nun, was sind denn die Kriterien, die besagen, dass man die Reisefreigabe erhalten hat? Ist das nicht so? Ja, diese Daten werden von einer Organisation verwaltet, die diese Daten erhält. Ganz genau. Und die Kriterien, die zu diesen Daten passen, werden von wem bestimmt? Von Ihnen. Von irgendjemandem. Es muss irgendjemanden geben, aber das wirst bestimmt nicht du sein. Okay, ist das nicht ein System absolute Überwachung? Doch. Schon, hier ist der Präsident von Südafrika. Hören wir, was er zu sagen hatte. Wie wir schon vorher sagten, müssen wir verschiedene Werkzeuge in unserer Coronavirus-Werkzeugkiste nutzen, um diesen Virus zu bekämpfen. Wir können auch Technologie nutzen, um den Virus zu bekämpfen. Ich rufe jeden Südafrikaner dazu auf, sich den 700.000 Südafrikanern anzuschließen, die die App zur Covid-Warnung für das Handy heruntergeladen haben. Die Covid Alert App kann sie darüber in Kenntnis setzen, wenn sie dem Virus ausgesetzt waren, sei es in einem Taxi, einem Einkaufszentrum oder bei irgendeiner Zusammenkunft gesellschaftlicher Natur. Und das ohne ihren Standort oder irgendwelche persönlichen Informationen mitzuteilen. Die Mobilfunkbetreiber berechnen für die App nichts. Also wird es sie nichts kosten, sich und andere zu schützen. Indem sie die App herunterladen, helfen sie, den Virus sichtbar zu machen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Wir möchten deshalb an alle Organisationen appellieren, ihre Mitarbeiter und ihre Besucher zu ermutigen, die App herunterzuladen, wenn sie deren Büros, deren Geschäfte, Schulen, Universitäten oder andere geschlossene Gebäude oder Räume betreten.
Schools, universities or other enclosed facilities or spaces.
Südafrika erhielt auch einen Sitz der globalen ACTA-Initiative, die Zugang zu innovativen Erfindungen gewährt, was Impfungen für alle Länder einschließt. Länder werden Mittel bereitstellen müssen, damit es diesen Zugang zu Impfungen gibt, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern.
So that there can be access to vaccines to prevent the further spread of the virus.
Weil es sich der Produktionsmöglichkeiten unseres Landes bewusst ist, hat einer der weltweit führenden pharmazeutischen Unternehmen, Johnson & Johnson, ein vorläufiges Abkommen mit den örtlichen Unternehmen Aspen Pharmacare geschlossen, seinen Impfstoffkandidaten herzustellen und zu verpacken. Aspen hat die Kapazität davon, 300 Millionen Impfdosen in seiner Nelson Mandela Bay Niederlassung in Port Elizabeth herzustellen. Dieses lebensrettende Medizinprodukt wird in der ganzen Welt gebraucht werden und es wird hier in Südafrika von südafrikanischen Arbeitskräften hergestellt werden.
Will be needed across the world and it will be manufactured here in South Africa.
Es liegt auf der Hand, dass wir sehr nachdrücklich darum bitten, dass ein Produkt, das hier in unserem eigenen Land hergestellt wird, auch angenommen wird. Das ergänzt den Fortschritt, den BioVac, ein einheimisches pharmazeutisches Unternehmen, erzielt hat.
This is in addition to the progress made by BioVac.
Die südafrikanische Regierung ist mit BioVac eine Partnerschaft eingegangen. BioVac steht erfolgreich in Verhandlungen mit einem internationalen Impfstoffhersteller. Das würde ebenfalls die Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs im eigenen Land ermöglichen, um eine ausreichende Versorgung unseres Landes und unseres Kontinents sicherzustellen. Betraf das jetzt nur das Reisen? Nein. Hat er nicht auch andere Dinge erwähnt? Einkaufen, Universitäten, alles. Nun, was sagt die Bibel? Wenn man nicht das Mahlzeichen des Tieres annimmt, dann kann man nicht kaufen oder verkaufen. Und Covid-19 ist nicht das Mahlzeichen des Tieres, noch ist die Impfung das Mahlzeichen des Tieres, aber das sind Entwicklungsschritte. Also müssen wir den letzten Entwicklungsschritt herausfinden, auf den wir zusteuern, oder nicht? Alles ist schon bereit. Sehen wir uns also den nächsten Schritt an. Es gab schon eine Vielzahl von Initiativen für den sogenannten grünen Sabbat. Hier haben wir die Website, The Green Sabbath Project. Das wurde von einem Professor gegründet, der Verbindungen zur jüdischen Religion und dergleichen hat. Es wird gefragt, kannst du denn nichts für die Umwelt tun? Nichts könnte sogar eines der besten Dinge sein, die du tun kannst. Einen Tag pro Woche, tu einfach nichts. Halte einen wöchentlichen Ruhetag, mache ihn zu einem richtigen Sabbat, für dich, für die Erde, fahre nicht, gehe nicht einkaufen, baue nicht, geh spazieren, iss mit Freunden, spiele oder lese mit deinen Kindern, singe, meditiere. Eine wachsende Zahl von Menschen erkennt die Weisheit, einen Sabbat von der Technologie zu nehmen, mit allen technischen Geräten, mit Bildschirmen zu brechen. Bogota in Kolumbien hat einen autofreien Sonntag eingeführt, den die Bevölkerung genießt. Wenn die Städte in Israel für den jüdischen Feiertag Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, dicht machen, verringert sich die Belastung der Luft mit Stickoxiden an diesem Tag um 70 bis 99%. Es heißt, dass der Sabbat ein Vorgeschmack auf die zukünftige Welt ist. Babylonischer Talmud, Birakot 57b. Ich frage mich, was der babylonische Talmud mit diesem Thema zu tun hat. Buchstäblich, denn wenn du dich um unsere Zukunft sorgst, um unser Wohlergehen, dann halte einen wirklichen Sabbattag der Ruhe ein. Es hilft, Gemeinschaft zu pflegen, auch Selbstdisziplin, innere Ruhe und Zufriedenheit. Im Kampf gegen die Umweltzerstörung und die Klimakatastrophe kann eine einfache, uralte spirituelle Technologie eine kraftvolle Waffe sein. Es könnte einfach eine Frage des Nichtstuns sein. Siehe dazu auch den Aufruf zum Handeln von unserem Gründer und Direktor Jonathan Schorsch, der Sabbat in einer Ära des Klimawandels. Das Gemeinwohl wird verlangen, dass die ganze Menschheit eine gemeinsame Übereinkunft erreicht, was diesen Tag betrifft oder nicht. Ganz genau. Um einen maximalen Input zu erreichen, müssen wir doch alle zusammenarbeiten, oder? Ja, wie du schon sagtest, könnten das alles Schritte sein, auch diese Initiative. Auch innerhalb dieser Initiative gibt es Schritte. Sie sagen, du kannst irgendeinen Tag wählen, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Aber sogar hier sprechen sie von einem autofreien Sonntag. Hier haben wir den Sabbat in einer Ära des Klimawandels. Hier schreibt der gleiche Autor: Angesichts ihres anhaltenden verbreiteten Einflusses bietet die biblische Religion und ihre Sprösslinge eine besonders überzeugende und vielversprechende Lösung, Schabbat, den Sabbattag der Ruhe. Die Beachtung eines wirklichen, ganzen, wöchentlichen Schabbats, des Nichtstuns sozusagen, bietet effektives Handeln, mit dem man dabei helfen kann, unseren Planeten zu heilen. Nachdem die entwickelte Welt, die hauptsächlich für die Umweltschäden verantwortlich ist, mehrheitlich aus Monotheisten besteht, wäre die Wirkung, einmal wöchentlich die meisten Emissionen zu eliminieren, besonders wichtig. Ist das nicht interessant, dass Monotheismus etwas damit zu tun hat? Das Judentum und das Christentum nennen den Sabbat eine Pflicht, eine Verbindlichkeit. Wenn wir wirklich glauben, dass ein radikaler Wechsel in unserem Verhalten aus Umweltgründen notwendig ist, wovon ich überzeugt bin, machen dann diese Gründe den Sabbat zusammen mit anderen Umweltlösungen nicht zu einer Pflicht? Jetzt sprechen wir von einer Pflicht. Jene, denen Religion egal ist, sie nicht mögen oder ablehnen, mögen sich wegen dieser religiösen Herangehensweise vielleicht genötigt fühlen, aufzuschreien. Doch ist dabei zu beachten, wie die neuen grünen Werte wie Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Achtsamkeit, Einfachheit, Mäßigkeit und Respekt vor der Natur sich mit Werten überschneiden, die die Religion in ihrer Ganzheit schon seit Jahrtausenden gelehrt hat. Wenn 1 Milliarde oder mehr Monotheisten und interessierte Hindus, Buddhisten, indigene Völker, Atheisten und Agnostiker ernsthaft in nächster Zeit einen wöchentlichen Sabbat halten würden, stellt euch nur vor, was für eine Verschnaufpause wir damit der Welt, die uns erhält, geben würden, einer Welt, die verzweifelt etwas Ruhe braucht. Das ist ein sehr verbreitetes, gleichlautendes Thema. Und es führt zusammen, wie er schreibt, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Es gibt sich überschneidende Themen, die die Umweltbewussten und die Religiösen zusammenführen. Hier haben wir noch jemanden, die weltweite Aktionsorganisation für das Klima und die Gesundheit, abgekürzt WACO. Es heißt hier offen, um das Gemeinwohl willens müssen wir alle tun, was nötig ist, um den katastrophalen Klimawandel umzukehren. Daher rufen wir alle Regierungen weltweit auf, den Verzehr von rotem Fleisch zu verbieten. Wir wollen auch weniger Privatautos auf den Straßen sehen und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sollte gefördert werden. Selbstverständlich sollen alle Firmen, die fossile Brennstoffe fördern, ihre Bohrungen sofort einstellen. Außerdem müssen wir ein neues, umweltfreundliches Wirtschaftssystem erschaffen. Noch wichtiger ist, dass wir einen universalen wöchentlichen Ruhetag brauchen, der für alle Länder per Gesetz geschützt ist, um unseren Planeten und unseren Körpern Ruhe zu gönnen. Und wir haben 7 Jahre Zeit, um das alles umzusetzen, ansonsten wird die Menschheit ausgelöscht werden. Nun, Martin, diese Organisation ist wohl mehr eine Randgruppe und es ist nicht so klar, wie sie funktionieren oder woher sie kommen. Ja, das ist schwierig. Auch wenn man zur angegebenen Webseite geht, erfährt man nicht viel. Es ist keine richtige Webseite. Aber es sieht so aus, als ob sie auf Twitter und Facebook recht aktiv sind. Wir haben es einfach mit reingenommen, um zu zeigen, welche Bewegungen und Entwicklungsschritte man sieht. Nein, das ist jetzt keine Organisation, von der die Vereinten Nationen oder ihresgleichen sprechen. Aber er hat hier schon einige interessante Punkte. Er spricht von einem Gesetz für alle Nationen. Und er spricht auch über einen universalen wöchentlichen Tag. Ja, diesen universalen wöchentlichen Tag, und er sagt, dass uns nur noch 7 Jahre bleiben. Also dieses Zeitensetzen sollte wirklich aufhören, weil unsere Anti-Verschwörungsleute sonst einen Nervenzusammenbruch erleiden. Aber ich hoffe trotzdem, dass er recht hat. Also schauen wir, worauf das zusteuert. Er hat hier noch mehr zu sagen. Außergewöhnliche Webinar-Serie zum Klima. Die Wiederherstellung eines universalen wöchentlichen Ruhetags für die menschliche Gemeinschaft und für den Planeten. Hier nennt er es den Null-CO2-Sonntag. Natürlich bestimmt er den Tag genauer, den es braucht, um diese Ruhe zu haben. Gibt es nun eine Bewegung für die Sonntagsruhe? Ja, es steckt in allen diesen Bewegungen. Hier ist die Church Times, und das ist ein Artikel über den Klimasonntag. 52 Sonntage, um die Schöpfung zu retten. Das bedeutet jetzt, den Sonntag jede Woche zu halten, oder? Ja, 52 Sonntage im Jahr. Weißt du noch, als wir über das Jubeljahr für die Erde gesprochen hatten? Das fällt unter die gleiche Kategorie. Das stimmt mit dieser ganzen Initiative überein. Also der Bischof von Salisbury, Ihre Hochwürden Nicholas Haltham, hat die Initiative des Klimasonntags, die dieses Wochenende von Churches Together in Britannien und Irland gestartet wurde, als eine brillante Ressource bezeichnet, um den Bistümern dabei zu helfen, bis 2030 das Ziel von Null Emissionen zu erreichen und sich für mehr staatliches Handeln einzusetzen. Die Klimasonntagsinitiative wurde im Juni von einem Zusammenschluss von Kirchen und Wohltätigkeitsorganisationen bekannt gegeben, die mehr Tatkraft angesichts der Erderwärmung fordern. Dieser Sonntag am 6. September ist der erste Sonntag, an dem einzelne Kirchen ein Jahr lang ermutigt werden, ihren eigenen Schöpfungssonntag zu wählen. Kirchen in Britannien und Irland sollen dabei plangemäß klimafokussierte Gottesdienste einsetzen, um dem Zusammenhang theologischer und wissenschaftlicher Gründe für den Umweltschutz nachzugehen. Es gibt auch eine Kampagne für mehr Umweltaktivismus von der Regierung und eine Aufgabe für Gemeinden, sich mit weiteren Aktionen zum Stopp des Klimawandels einzubringen. Die Initiative wird auf das ganze Jahr ausgedehnt, um sie so für jeden Kirchenkalender und jede Kirchentradition integrierbar zu machen. Mehr als 700 Kirchen aus vielfältigen Denominationen haben sich dafür schon registriert. Es heißt hier integrierbar für jeden Kirchenkalender und jede Kirchentradition. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Wie sollen das alle Kirchentraditionen integrieren, wenn einige den Sonntag halten und andere nicht den Sonntag halten? Mehr als 700 Kirchen aus vielfältigen Denominationen haben sich schon dafür registriert. Ich könnte mich da nicht registrieren, für uns geht das nicht. Das funktioniert für mich nicht. Ich halte den Sabbat des Herrn und Sie halten einen Sabbat der Tradition. Martin, lass uns allmählich abschließen. Wir sehen, dass die Solidarität uns zu einem bestimmten Punkt führt. Damit alle Religionen das am Ende akzeptieren, brauchen wir noch ein letztes Ereignis, einen Höhepunkt. Sie sprechen ja darüber, dass der dritte Tempel gebaut wird, nicht wahr? Und die Theologie, die die Jesuiten dazu in der Welt verbreitet haben, um die reformatorische Theologie vom Antichristen zu bekämpfen, besagt, dass er erscheinen wird oder dass der Christus zum Tempel kommen wird und dass dieser dann dort sein Reich ausrufen wird. Und vom Geist der Weissagung wissen wir, dass er verkünden wird, dass der Sabbat geändert wurde. Das muss also stattfinden, während der Schmelztiegel zustande kommt. Sehen wir uns also noch diese Sache mit dem dritten Tempel an, bevor wir endgültig abschließen. Schauen wir uns nun an, wie sie alles passend zusammenpacken. Hier haben wir einen Artikel über den Coronavirus und es heißt: Die Pandemie als Auslöser für den ersten Tempel. Bedeutet das, dass die Corona-Krise den dritten Tempel ankündigen könnte? Der Auslöser für die Errichtung des ersten Tempels in Jerusalem war eine Epidemie, die als Folge von König Davids Missmanagement einer Volkszählung ausgebrochen war. Jetzt fragen sich einige, in welchem Ausmaß die gegenwärtige Pandemie eine Rolle beim Bau des dritten Tempels spielen wird. Das Timing und der Ort des ersten Tempels auf dem Berg Moria hatten beide mit Davids Volkszählung zu tun, obwohl sein Sohn Salomo derjenige war, der das Heiligtum errichtete. Aber David erwarb den heiligen Ort in Jerusalem und baute dem Gott Israels einen Altar, um die Epidemie zu beenden. Damit sagen diese Leute, es muss hier eine universale Teilnahme geben, denn die Epidemie ist auch universal, doch die Epidemie damals betraf nur Israel. Wegen einer falschen Entscheidung. Denn David vertraute der Stärke Gottes nicht, ihn von seinen Feinden zu befreien. Er wollte seine Leute zählen, um zu sehen, wie schlagkräftig er war. Er vergaß, dass seine Stärke vom Herrn kam. Ich frage mich, ob diese Menschen den gleichen Fehler begehen. Nun, Martin, dieser Tempel wird ein wichtiges Thema werden, nicht wahr? Sicherlich. Es wird ein Höhepunkt, ein besonderes Geschehen für die Welt sein. Hat es dafür irgendwo auf der Welt schon einen Probelauf gegeben? Haben Sie so eine Initiative schon ausprobiert? Ja, in Sao Paulo in Brasilien. Aha, da bauten Sie einen Tempel. Ja, den Tempel Salomos. Sie bauten den Tempel Salomos. Und war das eine Attraktion für Staatsoberhäupter und tausende Menschen? Ja, für Menschen aus der ganzen Welt. Es gab Pilger aus verschiedenen Glaubensrichtungen, die sich trafen. Kann man sagen, dass das ein Vorläufer für ein weiteres wichtiges Event ist, das die ganze Welt zusammenführen wird? Ist die Frage der Solidarität dabei wichtig? Wird das Thema Solidarität am Ende wichtig sein? Sehen wir, wie Sie über dieses großartige Ereignis schreiben. Die Enthüllung des Tempels liegt schon eine Weile zurück. Das war 2014. Aha, sehen wir uns den Probelauf an. Der Tempel Salomos, der neue Hauptsitz der Universalkirche des Gottesreiches, wurde im Beisein der Präsidentin Dilma Rousseff und vielen hochrangigen Autoritäten des Landes eingeweiht. Es war ein besonderer Tag. Das ist die größte Anbetungsstätte Brasiliens und eine der größten weltweit. Man rechnete mit der Anwesenheit von mehr als 15.000 Menschen. Die Hauptfassade des Tempels hat die Höhe eines 18-stöckigen Gebäudes und ist ein Mosaik aus Steinen, die aus Hebron stammen. Dann wurde die Bundeslade in den neuen Tempel gebracht. Nach dem Vorbild der Priester in Israel trugen Bischöfe und Pastoren die Bundeslade. Darin befinden sich Symbole des christlichen Glaubens und der Tradition des jüdischen Volkes. Tausende Menschen wohnten dieser Prozession bei. Posaunen kündigten die Ankunft der Bundeslade an. Die Bundeslade wurde in der Haupthalle in Empfang genommen, wo 10.000 Menschen Platz finden und die bis auf den letzten Platz besetzt war. Es war ein Nachbau der in der Vergangenheit genutzten Bundeslade, um die Steintafeln mit den 10 Geboten zu verwahren, die für alle Menschen die Gegenwart Gottes darstellt. Die Präsidentin nahm am gesamten Gottesdienst teil. Zum Schluss der Zeremonie besichtigte Dilma die anderen Bereiche des Tempels, die der Bewahrung der 12 Stämme Israels gewidmet ist. Dann sah sie einen Nachbau der Stiftshütte, die für Jahrhunderte in der Wüste genutzt wurde, um Gott anzubeten. Bevor sie das Gebäude verließ, sprach die Präsidentin über die Wichtigkeit des Tempels von Salomo. Es ist ein Haus des Gebets und ein Haus des Gebets ist ein Haus des Friedens, ein Haus der Harmonie. Also ist es sehr wichtig für Brasilien in dem Sinn, dass es für Werte steht und diese symbolisiert. Der Mann aus Kolumbien plante diese Reise seit 2 Jahren und sagt, es ist ein Privileg, hier zu sein, und da ist dieses Licht etwas sehr Kraftvolles. Ich fühlte die Gegenwart Gottes. Das ist eine der Pilgerkarawanen aus Afrika, Menschen aus verschiedenen Ländern, Menschen, die aus dem Landesinneren kamen und 4 bis 5 Tage reisten, um hierher zu kommen und um den Tempel Salomos zu erleben. Die Gläubigen kamen zum Altar. Das war einer der emotionalsten Momente der Zeremonie, wohnten Vertreter verschiedener Religionen aus allen Teilen der Welt im gleichen Glauben bei.
Desce como fogo.
Ein Vorläufer von Dingen, die noch kommen werden? Vielleicht? Alle Nationen zusammen? Ich fand interessant, dass gesagt wurde, dass die Bundeslade Symbole der Christenheit und des Judentums enthielt. Obwohl sie anfangs nichts enthielt, außer den 10 Geboten, den Krug mit Manna und den Stab Aarons. Also wir steuern auf sehr spannende Zeiten zu. Jesaja Kapitel 66, Vers 5. Hört das Wort des Herrn, ihr, die erzittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen. Der Herr möge sich doch verherrlichen, aber er soll zu eurer Freude erscheinen und sie werden sich schämen. Matthäus 10, Vers 22 lautet, und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ich glaube, dass die Welt in einem Schnellzug ins Desaster unterwegs ist. Die neue Bildung ist nichts anderes als eine universale jesuitische Bildung. Die neue Solidarität ist eine Solidarität in Prinzipien, die man nicht in der Bibel finden wird. Und die Regeln und Vorschriften, die diese neue Weltordnung beherrschen, dieses Gemeinwohl, werden so aussehen, dass sie direkt dem Gesetz Gottes widersprechen. Und Gottes Volk wird eine Entscheidung treffen müssen. Entweder sitzen wir in der Solidarität zusammen oder wir haben einen Gott, einen Glauben und eine Taufe. Das ist unsere Entscheidung. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in den äußersten Spitzen der Zehen der Statue von Daniel. Und alles, worüber wir gesprochen haben, erscheint in den Nachrichten, in den Medien. Alles, worüber die Prophetie spricht, zeigt sich auf den Bildschirmen, die die Menschen täglich ansehen. Möge der Gott allen Trostes mit uns sein, wenn wir in die letzten Momente der Weltgeschichte hineinsteuern. Und möge uns seine Gnade die Vollmacht geben, die rechte Wahl zu treffen. In Jesu Namen. Amen. Amen.